Mein Thema ist, Jesus ist gekommen, um uns Vergebung zu schenken. Wir haben gestern von Gabi gehört, wie die Sünde in die Welt unter die Menschen gekommen ist und dass Gott Jesus am Kreuz sterben ließ, um einen jeden Menschen aus der Herrschaft des Bösen zu befreien. Ich möchte mit euch Gedanken über die Vergebung Jesu in unserem Leben teilen. Nach der Bibel ist es so, dass die Erlösung von den Sünden nicht reicht, um vollständig ein Kind Gottes zu sein. Jeder schleppt nämlich eine sogenannte Altlast mit sich herum. All das Böse und Ungöttliche, das er vor der Entscheidung, ein Kind Gottes zu werden, getan hat. Eine große Schuld ist noch vorhanden. Und diese Schuld will Gott uns vergeben, damit unser Leben mit ihm schuldenfrei neu beginnen kann. Was bedeutet das Wort Vergebung? Sein Ursprung liegt im althochdeutschen Wort Fahrgebahn oder wie man immer das ausspricht. Und das bedeutet austeilen, verschenken, verzeihen. Im Sinn, dass der Geldgeber dem Schuldenmacher den Schuldbetrag schenkt. Bei der Vergebung von Gott im Sinn der Bibel geht es nicht um eine Geldschuld, sondern es geht um eine Schuld, die jeder Mensch auf sich lädt, weil er feindselig ist, streitet, eifersüchtig ist, Wutausbrüche hat, stiehlt, rechthaberisch ist, geldgierig ist. Im Galater 5,19 können wir noch andere böse Taten nachlesen. Sie werden dort als Auswirkungen der eigenen Natur des menschlichen Verhaltens beschrieben. Dieses Verhalten zerstört alles. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Mitmenschen, schlussendlich mich selbst, meine Seele, mein geistliches Leben. Diese Taten sind noch vorhanden bei mir, wenn ich neu zu Gott finde. Sie müssen noch verschwinden, sonst könnte ich niemals ein frohes, hoffnungsvolles und gesegnetes Leben in Gottes Familie führen. Diese schweren Anhängsel würden mich immer wieder belasten und mein Leben als Christ stören. Die Gnade Gottes bringt das alles zum Verschwinden. Für mich als Mensch, der in dieser gefallenen Welt lebt, ist das gar nicht so leicht zu verstehen. Jesus hat einige Gleichnisse erzählt, um uns diese wunderbare und notwendige Vergebung Gottes nahezubringen und zu erklären. Die Geschichte, die das meiner Meinung nach am deutlichsten klar macht, ist die des Schuldners, der Barmherzigkeit erfährt. Ich lese in Matthäus 18, 23 und fortfolgende. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Jesus erklärt nicht, weshalb dieser Mann als Verwalter des Königs in eine so große Schuld geraten war. Es war ein Millionenbetrag. Bei mir in den Zusatzerklärungen heißt es, dass ein Tagelöhner 20 Jahre arbeiten musste, bei einem Tagelohn von einem Denar, um diesen Betrag zu verdienen. Das reichte ja aber kaum, um die Familie zu ernähren, geschweige denn zum Abzahlen einer Schuld. Dem König ist es ganz klar, dass der Diener diesen ungeheuren Betrag niemals wird zurückzahlen können. Um aber doch wenigstens einen Teil der Schuld zurückzuerhalten, entscheidet er sich für den Verkauf der Familie und des ganzen Besitzes. Das ist ein schlimmes Schicksal für diesen Mann und seine Familie. Aus dem Leben als freier Mensch mit Frau und Kindern und eigenem Besitz wird er in ein Leben als Sklave katapultiert, samt seinen Lieben. Er wird Leibeigener werden, ohne Rechte, genauso seine Angehörigen. So sieht seine Zukunft aus. Sein Leben und das seiner Familie ist zerstört, denn nur der Tod wird diese Sklavschaft beenden. Was tut der Diener, als er dieses Urteil hört? Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, Ich will dir alles zurückzahlen. Er hat begriffen, was ihm bevorsteht. Erschüttert fällt er voller Angst und Furcht auf die Knie und fleht den König an. Aber interessanterweise bittet er nicht um Gnade. Nein, was sagt er? Er verspricht ihm, alles zurückzubezahlen, wenn der König ihm nur Zeit lässt. Er anerkennt zwar seine Schuld, aber er kann nicht zugeben, dass er es alleine nie schaffen wird. Wahrscheinlich hindert ihn sein Stolz daran, vor dem König seine Ohnmacht zu zeigen und um Gnade zu bitten. Dabei weiß er vermutlich im Innersten genau, dass er das nie im Leben schaffen wird, alles zurückzuzahlen. Eine Zwischenbemerkung, das kommt mir bekannt vor. Selbst nach einem längeren Leben als Christ versuche ich immer wieder erstmal, alles selber zu schaffen, bevor ich einsehe, dass ich es ohne Gottes Hilfe nicht tun kann. Was tut nun der Herr, als er das Flehen des Mannes hört? Was tut er, als er hört, dass der Knecht das zurückzahlen will? Trotzdem er weiß, dass es unmöglich ist. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Eine ganz unerwartete Wendung der Geschichte. Der König hat Erbarmen. Er erbarmt sich in einer vollkommenen Weise. Er erlässt ihm aus Gnade die ganze Schuld und schenkt ihm die Freiheit. Das heißt, er verzichtet auf sein ganzes riesiges Guthaben. Es tönt wie im Märchen. Wunderbar und auf eine Weise unglaublich. Der Schuldner wird nicht nur auf freien Fuß gesetzt, nein, er bekommt sogar seinen Besitz zurück und kann ganz neu von vorne anfangen. Er schuldet dem König rein gar nichts mehr. Sein Leben und das seiner Lieben ist ihm geschenkt worden. Und der ganze Besitz dazu. Wie würde ich reagieren, wenn mir das passieren würde? Ich stelle mir das so vor. Ich juble und freue mich riesig. Ich danke dem König viele Male und erzähle es in überströmender Dankbarkeit und Freude allen, denen ich begegne. Ich eile nach Hause und teile diese wunderbare Freudenbotschaft meiner Familie mit. Ich mache sogar ein kleines Fest und lade alle meine Freunde ein, um dankbar und freudig mein neu geschenktes Leben zu feiern. Und mein Leben lang werde ich meinem gnädigen und barmherzigen Herrscher dankbar sein. Und dieses einschneidende Erlebnis wird auch meine Einstellung zu meinen Mitmenschen verändern. So versuchte Jesus damals und heute uns Menschen verständlich zu machen, wie die Art und Weise Gottes ist. Eben ganz anders als diejenige, die wir von der Welt her kennen. So sieht die Vergebung Gottes auch in meinem, in unserem Leben aus. Diese Riesenschuld muss ich nicht mehr weiter mitschleppen. Nein, Gott verspricht sogar, dass er sie in die tiefsten Tiefen des Meeres versenken wird. So lesen wir in Micha 7, 18 und 19 als Vorausblick auf die Zeit, die mit Jesus den Anfang nehmen wird. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest. Denn Güte und Liebe zu erweisen, macht dir Freude. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Es ist aber nicht so, dass Gott nicht auch schon in den Zeiten vor Jesus den Menschen seine Vergebung geschenkt hätte. Auch damals schon erbarmte er sich seiner Geschöpfe, die durch Sünde und Schuld in den Teufelskreis gerieten. Haben wir uns auch schon überlegt, was wäre, wenn es hier auf Erden gar keine Vergebung gäbe? Wenn es keine Gnade gäbe, weder zwischen Gott und Mensch noch unter den Menschen? Es wäre die Hölle. Ein ununterbrochener Kreislauf von Hass, Feindschaft, Rachegefühlen, Angst, Misstrauen, Lieblosigkeit, schlechtem Gewissen, Schuldgefühlen. Totale Zerstörung unseres inneren Lebens, unserer Existenz. Von Gott aus gesehen ist das kein Leben. Das ist ein Vegetieren, ein Absitzen der Lebenszeit hier auf Erden, wie einer im Gefängnis seine Strafe absitzt. Ein Leben ohne Vergebung macht alle Beziehungen kaputt. Die Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen und nicht zuletzt zu sich selbst. Philipp Yancey schreibt in seinem Buch, Gnade ist nicht nur ein Wort. Gnadenlosigkeit oder Ablehnung von Vergebung ist die Ursache dafür, dass kleine Anlässe eine tiefe Kluft aufreißen zwischen Mutter und Tochter, Vater und Sohn, Bruder und Schwester, zwischen Wissenschaftlern, zwischen Gefangenen, zwischen Volksstämmen und Rassen. Wenn man nichts dagegen tut, wird die Kluft immer tiefer und die entstehenden Abgründe der Gnadenlosigkeit kann man nur überbrücken durch die schwankende Seilbrücke der Vergebung. Ein Leben ohne Gnade und Vergebung ist ganz gewiss nicht das, wofür Gott uns Menschen geschaffen hat. Deshalb hat er schon zur Zeit des Alten Testamentes Vergebung geschenkt, um den bösen Kreislauf aufzuhalten. Zuvorderst in der Bibel, im 1. Mose, in den ersten Kapiteln, finden wir schon Spuren von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Gott versuchte gleich nach der Vertreibung aus dem Paradies, das Schicksal seiner Menschen zu erleichtern. Sie mussten zwar die Konsequenzen ihres Handelns tragen, aber mir scheint, ohne Gottes Liebe und Barmherzigkeit wären Adam und Eva schon bald tot gewesen. Gott machte ihnen aus Gnade Fellkleider, damit sie sich in ihrer Sündhaftigkeit nicht nackt zeigen mussten. Er ließ, zwar mit Erschwernissen, mit Dornen und Disteln, trotzdem Essbares wachsen, damit sie zu leben hatten, und er segnete sie mit Nachkommen. Als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, tötete Gott Kain nicht, sondern er schickte ihn weg. Und er hatte auch Verständnis für Kains Angst, selbst getötet zu werden. Er stellte ihn unter seinen besonderen Schutz. Auch das ist ein Zeichen für mich von Gottes Güte und Vergebungsbereitschaft. So könnten wir durchs Alte Testament gehen und viele, viele Geschichten finden, in denen Gottes Barmherzigkeit, seine Liebe, Geduld und Gnade deutlich hervorkommen. Im Hesekiel 8,21 sagt Gott: Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Und im Psalm 130,3-4 steht: Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. In einem nächsten Schritt gab Gott den Israeliten die 10 Gebote. Dadurch schaffte er eine Möglichkeit zur Wiedergutmachung der Sünden, indem er ihnen Tieropfer auferlegte. Es sollte den Israeliten bewusst werden, dass durch ihre Schuld ein unschuldiges Tier sein Leben lassen musste an ihrer Stelle. Im Hebräer 9,22 lesen wir: Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Aber das Blut dieser unschuldigen Tiere vermochte nur die Sünden, die bereits begangen worden waren, zu tilgen. Der Mensch blieb unter der Herrschaft des Bösen. Er hatte keine Kraft, im Guten zu verharren. Damit wurde seine Beziehung zu Gott immer wieder gestört. Im Buch Versöhnung ist mehr als ein Wort, Wege zur Vergebung von Joachim Kicks, braucht der Autor ein gutes Bild, das mir sehr geholfen hat, diesen Schuldmechanismus zwischen Gott und den Menschen zu verstehen. Ich muss hinzufügen, es ist kein biblisches Bild, aber mir hat es sehr geholfen, diesen ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Stellen wir uns vor, dass eine Waage meine Beziehung zu Gott darstellt. Auf der einen Waagschale steht Gott, auf der anderen ich. Wenn ich etwas tue, das gegen Gottes Lebensprinzipien verstößt, dann lade ich mir Schuld auf, die wiegt. Meine Waagschale sinkt, dadurch aber steigt Gottes Waagschale. Unsere Beziehung ist nicht mehr auf der gleichen Ebene. Sie ist gestört durch dieses Ungleichgewicht. Mein Leben mit Gott ist aus dem Gleichgewicht geraten. Je mehr böse Dinge ich tue, desto mehr drückt es mich hinunter, desto mehr entferne ich mich von Gott. Schwierig daran ist, dass meine Schuld nicht einfach verschwinden oder sich in nichts auflösen kann. Sei es Schuld zwischen Mensch und Gott oder Schuld zwischen Mensch und Mensch. Es braucht einen Ausgleich. Es braucht eine Möglichkeit, die Schuld, die der Mensch auf sich geladen hat, zu sühnen. Das taten die Tieropfer des Alten Testaments. Das Gewicht der Verfehlung, das die Waage aus dem Gleichgewicht brachte, konnte durch diese Wiedergutmachung verschwinden. Diese Sühneopfer brachten die Waagschalen für kurze Zeit wieder auf die gleiche Ebene. Ein natürlicher Mensch unter der Herrschaft des Feindes Gottes hat weder die Kraft noch die Möglichkeit, die Waage im Gleichgewicht zu halten. Erst das Opfer Jesu brachte die Waage für uns, für mich, ins Gleichgewicht und machte es möglich, unsere, meine Beziehung zu Gott dauerhaft und fest zu machen. In einer Predigt, die Paulus in Antiochia hält, sagt er: Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Jetzt sollte ich irgendwo noch. Ich mache das ein bisschen höher, damit es alle sehen. Ich glaube daran, dass meine Schuld die Waagschale nicht mehr zum Sinken bringt, weil Jesus einmaliges Opfer immer wieder den Ausgleich schafft. Deshalb bleibt die Beziehung zwischen mir und Gott fest und stabil und driftet nicht mehr auseinander. Die Waagschale bleibt im Gleichgewicht und die Beziehung auf der gleichen Ebene. Das Prinzip der Waage ist außer Kraft. Das bedeutet aber nicht, dass ich Gott nicht um Vergebung bitten müsste. Wenn ich zurückdenke, war das mit der Vergebung Gottes für mich am Anfang meines Glaubenslebens, ich war damals 21, nicht so einfach zu verstehen. Obschon mir das christliche Gedankengut vertraut war, kam ich mir nie besonders schuldig vor. Ach, das bisschen kleine Notlügen, das zählt doch nicht, sagte ich mir. Ich bin freundlich und geduldig mit meinen Mitmenschen, ich habe selten eine Wut auf jemanden, ich stehle nichts, ich kann mich gut anpassen und einfügen, ich bin großzügig und freigebig, ich fühlte mich sogar nicht sündig. Eigentlich ließ ich mich nur aus Gehorsam Gott gegenüber taufen, weil ich Gott und Jesus liebte und ihnen wirklich nachfolgen wollte. Die Sünde, die ich in der Taufe abwaschen ließ, war für mich nur unbedeutend. Das Sündenbewusstsein und damit Einsicht in die Größe der Vergebung ist erst mit der Zeit gekommen, mit dem Glaubenswachstum. Da erkannte ich immer mehr, wie viel ich tue, dass Gott nicht gefallen kann. Und dass schon die schlechten Gedanken mich von Gott trennen, auch wenn ich sie dann nicht ausführe. Wenn ich so zurückblicke, hätte die Begebenheit, die Jesus mit dem Pharisäer erlebte, auf mich passen können. Ich fühlte mich eben am Anfang meines Glaubenslebens auch ein wenig wie dieser Pharisäer. Gabi hat die Geschichte gestern schon erwähnt. Ich rufe sie euch kurz ins Gedächtnis. Jesus ist bei einem Pharisäer eingeladen zum Essen. Eine Frau, bekannt als Sünderin, kommt, um ihm die Füße zu waschen, zu trocknen und zu salben. Jesus lässt sie gewähren, obschon er genau weiß, dass der Pharisäer sie beide verachtet. Deshalb erzählt er ihm die kleine Geschichte vom Geldverleiher und den beiden Schuldnern. Im Lukas 7, im 41 und 42. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Simon, der Pharisäer, antwortet richtig auf die Frage Jesu, welche der beiden größere Dankbarkeit empfindet. Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Jesus zeigt auf die Frau. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ich weiß nicht, ob der Pharisäer diese Geschichte richtig verstanden hat und ob er sie überhaupt verstehen wollte. Dieser Satz, wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig, der hat's in sich. Jesus trifft damit den wunden Punkt. Wenn ich mir nicht bewusst bin, wie groß Gottes Vergebung und Gnade in meinem Leben ist, dann kann ich kaum Verständnis und Barmherzigkeit für meine Mitmenschen aufbringen. Je weniger ich meine Sünde sehe und je größer mein Stolz ist, selbstgerecht zu leben, desto weniger kann ich die Vergebung Gottes in meinem Leben schätzen. Und doch ist gerade das die Voraussetzung, damit ich meinen Mitmenschen mit Liebe und Vergebungsbereitschaft begegnen kann, so wie es Jesus tat. Ich brauche Demut, um vor Gott als Sünder dazustehen und zuzugeben, dass ich nichts dazu kann, um Vergebung zu erlangen. Und eben gerade diese Demut ist es, die mir hilft, den anderen höher zu schätzen als mich selbst und ihn nicht zu verachten und zu verurteilen. Jesus verachtete niemanden wegen seiner Sünde. Wenn er das getan hätte, wäre er sicher nicht bereit gewesen, am Kreuz für die Sünder zu sterben. Und das bringt mich zurück zum Gleichnis vom Schuldner, dem so viel vergeben wurde. Wir wissen, dass er in keiner Weise dankbar war, sondern es passierte etwas sehr Trauriges. Er ging hin und würgte seinen Mitknecht, der ihm im Verhältnis zu seiner Schuld ein Nichts schuldete. Ich kann es nicht glauben. Hat er ganz vergessen, was vor kurzem passiert ist? Ist sein Herz unberührt geblieben von dem, was er gerade erlebt hat? Mir scheint, er hat gar nicht verstanden, was da passiert ist. Sonst würde er doch nicht so egoistisch und böse handeln seinem Mitknecht gegenüber. Aber Jesus erzählt das Gleichnis nicht ohne Grund so. Ich muss mich nämlich selber an der Nase nehmen. Wie oft vergesse ich, wie viel ich Gott schuldig war und habe Mühe, meinem Geschwister oder meinem Mitmenschen eine kleine Schuld zu vergeben. Jesus weiß, wie schnell ich von mir weg zum anderen sehe und sein Splitter im Auge mir viel größer scheint als mein Balken. Ich sehe aber noch einen anderen Grund, weshalb Jesus diese Geschichte so erzählt hat. Er will mir deutlich machen, dass meine Schuld Gott gegenüber so riesig ist, dass ich sie niemals zurückzahlen könnte, selbst wenn ich es wollte. Wer ein Kind Gottes werden will, dem bleibt nichts anderes übrig, als dieses Geschenk von Gott anzunehmen. Das Geschenk der Vergebung und des neuen Lebens. Ein Geschenk, zu dem er nichts beitragen kann, an dem er keinen Verdienst hat. Denn so hat es Gott in seiner Weisheit eingerichtet. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Jeder ist gleich viel wert vor ihm, ob er ganz schwer oder nur wenig gesündigt hat, ob er alt oder jung zum Glauben gekommen ist. Es gibt keinen Grund, miteinander zu rivalisieren oder sich zu vergleichen. Jeder fängt mit nichts neu an in Gottes Reich. Das ist Weisheit und Güte Gottes. Er kennt uns Menschen nur zu gut. Selbst bei diesem Start können wir es fertigbringen, zu rivalisieren oder aufeinander eifersüchtig zu sein. In mir ist aber noch eine andere Frage aufgetaucht bei dieser Geschichte mit der Vergebung. Weshalb vergibt Gott nicht einfach so? Er könnte ja alle Sünden dieser Welt begraben mit dem Opfer Jesu. Weshalb braucht es die Entscheidung eines jeden Einzelnen, das Opfer Jesu für sich anzunehmen? Ich denke, die Vergebung der Gießkanne sozusagen würde nicht das im Menschen bewirken, was es bewirken sollte. Nur wem seine Sünden eine Last sind, wer sich seiner Schulden bewusst ist, der sucht nach einem Ausweg, nach einer Lösung, nach einer Befreiung. Was wäre geschehen, wenn in der Geschichte des verlorenen Sohnes der Vater seinem Sohn sofort nachgegangen wäre und ihn gebeten hätte, zurückzukommen? Dieser hätte nur gelacht und den Vater wieder heimgeschickt. Der Sohn musste bis in die tiefsten Tiefen hinuntersinken, bis er einsichtig wurde und wieder schätzen lernte, was er zu Hause gehabt hatte. Dann trieb ihn die Sehnsucht, den Heimweg unter die Füße zu nehmen. Durch all diese unschönen Erlebnisse und die Schande, bei den Schweinen zu enden, wuchs in ihm auch die rechte Gesinnung, nämlich die Demut und die Einsicht, dass er mit seinem vergangenen Leben das Recht verscherzt hatte, ein Sohn zu sein. Er hatte sicher niemals mit dieser Liebe und Vergebungsbereitschaft seines Vaters gerechnet. Er wäre zufrieden gewesen, ihm als Tagelöhner zu dienen. Aber nein, der Vater lässt dem heimgekehrten Sohn, der sich seiner Schuld sehr bewusst ist, die volle Vergebung zuteil werden. Keine Vorwürfe, keine Bewährungsauflagen, Ohne Wenn und Aber wird er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen, bekommt alles zurück und noch viel mehr dazu. Weshalb? Weil der Vater an der Haltung und den Worten des Sohnes genau gemerkt hat, dass dieser es ernst meint und dass er dieses Scheitern im Leben nie mehr vergessen wird. Ich sehe in den drei Geschichten, dass bei dem Schuldner wie auch bei der Frau, die Jesus die Füße wäscht, und beim Sohn, der demütig heimkehrt, ein Schuldeingeständnis da ist. Sie sind sich alle bewusst, wenn auch nicht im gleichen Maß, dass sie sich schuldig gemacht haben. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um Vergebung zu erlangen. Wer sich keiner Schuld bewusst ist, der braucht Gottes Vergebung nicht. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Beim Schuldner sehen wir das ganz deutlich. Wem vergeben worden ist, der muss auch dazu bereit werden, ich sage bereit werden, dem Nächsten, der gegen ihn schuldig geworden ist, zu vergeben. Das hängt untrennbar zusammen. Und so steht es auch im Gebet, dass Jesus seinen Jüngern als Beispiel gibt, wie sie zum Vater im Himmel beten könnten. Da steht wörtlich: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Wenn wir, denen eine so große Schuld erlassen wurde, den anderen nicht vergeben können, dann haben wir nicht begriffen, was Gott an uns getan hat. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich zur heutigen Zeit leben darf und das Geschenk der Vergebung durch Jesus bekommen habe. Dieses Geschenk hat mein Leben zwar langsam und leise, aber nachhaltig verändert. Und als ich selbst Mutter wurde und eigene Kinder hatte, bekam ich eine Ahnung, wie es Gott geht, wenn er sieht, wie seine geliebten Kinder immer wieder sündigen, einander plagen und Dinge tun, die die Beziehung stören und zerstören. Diese Sicht hilft mir sehr, die Vergebung, die Gott mir als Vater schenkt, besser zu verstehen und sie höher zu schätzen. Den tiefen inneren Frieden, der mich heute erfüllt, auch wenn die äußeren Umstände schwierig und herausfordernd sind, den würde ich nie mehr hergeben. Die Ruhe, die meine Seele bekommen hat, dadurch, dass ich weiß, dass ich nicht mehr aus Gottes Gnade fallen kann, die prägt mein Leben. Meine Dauerschuldgefühle, die ich nach der Taufe als Baby, im Glauben, als Teenager und auch noch als reifer Mensch in meinem geistlichen Leben mit mir herumschleppte, die haben stark nachgelassen. Ich, die ich immer allen helfen wollte und immer alles gut machen und niemanden verletzen wollte, ich lernte und lerne immer noch abgeben, Gott übergeben, es ihm anheimstellen. Jetzt weiß ich, dass ich nicht muss, sondern darf. Ich lerne immer mehr, je älter ich werde im Glauben, wie unendlich viel diese wunderbare Vergebung und Gnade in meinem Leben verändern. Und dafür kann ich Gott jeden Tag nur danken, leise und laut. Und trotzdem, wenn mir Unrecht geschieht, ist mein erster Gedanke, mich zu wehren, mich zu rächen. Ich bin bereit, dem anderen Unrecht zu tun, damit ich wieder zu meinem Recht komme. Deshalb ist für mich das Wesen der Vergebung ein Lernprozess. Und mir scheint, je mehr ich merke, wie hart es mich ankommt und wie viel Mühe es mir macht, gewisse Dinge zu vergeben, weil sie immer wieder hochkommen und ich mir sagen muss, hey, das hast du vergeben, stopp, desto besser verstehe ich den Ausdruck der schwankenden Seilbrücke der Vergebung von Philipp Yancey. Es ist eine gute Beschreibung meiner Mühe. Er sagt, Vergebung lässt sich nicht einfach versprühen wie ein wohlriechender Duft. Vergebung ist ein schwieriger und schmerzhafter Vorgang und noch lange nach der eigentlichen Vergebung schmerzt die Wunde im Gedächtnis weiter. Ich möchte noch mehr vergeben lernen, Menschen annehmen können in ihrer Fehlerhaftigkeit und in ihren Sünden. Jesus machte keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Sünden, denn alle trennen sie uns von Gott. Aber er lebte ein echtes Leben der Vergebung und deshalb zeigte er die Sünde auch auf. Erst wenn ich weiß, was nicht gut ist in meinem Leben, kann ich es ändern. Ich als Christ darf das Aroma der Gnade verbreiten. Ich glaube, nichts kann anziehender wirken als das, wenn ein Mensch fühlt, dass er angenommen und respektiert wird, wie er ist, dass er nicht eine Vorverurteilung erfährt. Gottes Gnade kann das in mir bewirken. Ich möchte eine Botschafterin von Gottes Vergebung und Gnade an mir sein, ohne dabei die Sünde zu verschweigen. Und gleichzeitig will ich bekennen, dass auch ich nicht immer das tue, was gut ist. Und ich immer wieder Vergebung brauchen werde, bis an mein Lebensende.